Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Seit 2019 wird über die Hohenzollern in breitester Öffentlichkeit diskutiert. Damals wurde bekannt, dass die Familie für die Enteignung ihrer Immobilien durch die sowjetischen Besatzer nach dem Zweiten Weltkrieg entschädigt werden möchte. Die Gerichte mussten darüber entscheiden, wie groß die Unterstützung und der Einfluss von Familienmitgliedern für die Nationalsozialisten war. Im Zentrum steht dabei der ehemalige Kronprinz Wilhelm von Preußen, der älteste Sohn des letzten deutschen Kaisers. Dass er die Nazis unterstützt hat, das steht außer Frage, doch hatte er damit auch irgendeinen bedeutenden Einfluss? Zu dieser Frage hat der Historiker Jürgen Luh nun einen Band mit mehreren Studien veröffentlicht. Der Kronprinz und das Dritte Reich, Wilhelm von Preußen und der Aufstieg des Nationalsozialismus. Jürgen Luh ist im Studio. Willkommen in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, schönen guten Tag. Schön, dass ich da sein kann.
Es gab die große Debatte rund um Wilhelm von Preußen, die wurde aber juristisch im März 2023 beendet, kann man sagen, als die Hohenzollern nämlich alle ihre Forderungen fallen gelassen haben. Warum jetzt nochmal ein Buch, Herr Luken?
Ja, das Buch setzt sich ja zusammen aus Aufsätzen, die schon 2021, 2022 im Zuge der Debatte entstanden sind. Und es lohnt sich, glaube ich, das Ganze nochmal zusammenzufassen, um auch diese Position des Kronprinzen zu verorten. Und dabei geht es jetzt nicht nur mehr um eine Rechtsposition, sondern es geht natürlich auch um die historische Einordnung insgesamt. Und das ist wichtig.
In der juristischen Auseinandersetzung ging es ja um die Frage, ob der Ex-Kronprinz dem Nationalsozialismus erheblich Vorschub geleistet hätte. Das ist der zentrale juristische Begriff, klingt dennoch irgendwie vage. Was heißt denn erheblich?
Na, erheblich ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der eben ausformuliert oder sagen wir, ausgedeutet werden muss, was erheblich ist oder nicht. Das ist für uns Historiker nicht möglich. Das machen die Juristen. Aber man kann, wenn man das überträgt, vielleicht sagen, hat er in großem Maße dazu beigetragen, dass es zum Aufstieg des Nationalsozialismus kommt und dass sich das System verfestigt. Und das würde man vielleicht darunter verstehen.
Sie setzen sich ja schon lange mit ihm auseinander, mit dem Wilhelm von Preußen und noch länger mit den preußischen Adligen. Was macht ihn, wenn diesen Wilhelm zu einer besonderen Figur in diesem Kontext? War er mehr als nur Sohn eines Kaisers?
Ja, er war mehr als Sohn eines Kaisers. Vor allen Dingen wollte er mehr als Sohn eines Kaisers sein. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir aus der Diskussion lernen können. Wir denken ja immer, die Hohenzollern wollten nach der Abdankung, nach dem Ende der Monarchie, nach den kritischen Angriffen auf die Weimarer Republik die Monarchie wieder einführen. Und das stimmt sicherlich für Wilhelm II., aber je mehr ich mich mit dem Ex-Kronprinzen beschäftigt habe, möchte ich sagen, dass es für ihn nicht zutrifft. Denn er ist wie Vorgänger von ihm, ich nehme jetzt nur ein Beispiel, wir finden das in verschiedenen Generationen der Hohenzollern, jemand, der seinen eigenen Weg gehen kann. Das bekannteste Beispiel ist vielleicht Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig, und Friedrich der Große, aber die einen Streit hatten, wo man nicht sagen würde, obwohl Friedrich Wilhelm seinen Sohn Friedrich auch als Dandy beschimpft hat, zu lange Haare, zu hässliche moderne Frisur, zu viel Brimborium, zu wenig Staatsdenken, dass er ein Dandy wäre, während man aus dem Kronprinzen einen macht. Aber beide wollten eigentlich eine Persönlichkeit für sich sein und sich entwickeln.
Zentral, schreiben Sie, war die Rolle von Wilhelm von Preußen bei der Integration von konservativen und traditionellen Kräften in das aristokratische Projekt. Und da zitieren Sie Adolf Hitler, die Vermählung zwischen den Symbolen der alten Größe und der jungen Kraft. Was hat denn der Kronprinz gemacht, um das zu bewerkstelligen?
Ja, der Kronprinz hat über verschiedene Dinge dazu beigetragen. Er hat halt im Laufe des Jahres 1943 bei Auftritten, die er gehabt hat, etwa dem Kavallerietag in Düsseldorf, bei der Einweihung eines Langemarkdenkmals in Naumburg, in Verbindung mit dem Stahlhelm der großen Wehrorganisation, versucht, diese alten monarchischen, aristokratischen Eliten dem Gedankengang und Gedankengut des Nationalsozialismus anzupassen, sie zu integrieren. Und das kann man sehen an den Äußerungen, die er getan hat. Und man sieht das selbst an der Wortwahl, die er bei seinen Äußerungen genutzt hat. Denn da findet sich sehr, sehr häufig die Wortwahl von Goebbels, von Hitler, von den Nationalsozialisten. Und das bringt er alles zusammen. Und das ist eben ein Versuch, die alten Eliten, wenn man das so einfach sagen kann, mit den neuen jungen Eliten, wie das behauptet wurde von den Nationalsozialisten, in eins zu bringen. Hitler macht daraus natürlich dann am Tag von Potsdam ein Abdanken der alten Eliten, mehr oder weniger in Form von Hindenburg, aber noch ihm dankt er ja auch, dass er das Alte dem Neuen übergeben hat. Und genauso macht es der Ex-Kronprinz, ohne für sich jetzt eine Rolle als Monarch wieder zu suchen. Aber was er möchte, ist eine herausgehobene Position in dem neuen System.
Aber war nicht auch der Wunsch sozusagen, und Hitler war ja auch clever, er hat das sozusagen ja nie so negiert, dass also irgendwie die Rolle der Monarchie, der alten Monarchie, doch wieder eine größere sein sollte. Jetzt nicht unbedingt, um die Monarchie wieder einzuführen, aber einfach irgendwie sozusagen jetzt nicht nur eine Symbolfigur zu sein, sondern vielleicht auch wirklich eine staatstragende Kraft.
Nein, Hitler hat natürlich bis zum 30. Januar 1933 viel taktiert und hat das ja nebulös offen gehalten. Letztendlich hat sich ja der ehemalige Kronprinz auch vorstellen können, Reichspräsident zu werden und einen Reichskanzler Adolf Hitler zu ernennen. Er hat sich da schon mit einem anderen System arrangiert. Nur sein Vater hat ihm das ja verboten, weil der eben weiter nochmal Monarch werden wollte. Hitler hat dann aber relativ frühzeitig schon im März 1933 klar gemacht, in einer Rede, wie dann auch Goebbels im August 1933, dass es mit der Monarchie nichts wird. Und das war dem Kronprinzen bewusst. Trotzdem aber hat er weiterhin die nationalsozialistische Bewegung, die Idee unterstützt.
Fast niemand bezweifelt, dass Wilhelm von Preußen die Nationalsozialisten unterstützt hat. Warum aber dann argumentieren doch einige Historiker, dass der Kronprinz ja politisch schlicht irrelevant war? Ja, Sie sehen das ganz anders. Sie zählen ja wirklich zur Politprominenz der späten Republik.
Er selbst zählt sich auch zur Politprominenz der späten Republik. Und wir sehen auch in einer neu aufgelegten Biografie von 1934 von Karl Lange, dass er ihn auch zur Politprominenz zählt. Und wir können das auch insofern aus den Zeitungen lesen, als er aufruft oder angibt, Hitler wählen zu wollen bei der Reichspräsidentwahl, zweiter Wahlgang 1932, dass Hitler selbst in einem Interview mit einer englischen Zeitung sich für die Unterstützung mehr oder weniger bedankt, ihn selbst auch dazu zählt. Dass das ab Mitte 1934, wenn die Nationalsozialisten etabliert sind, nicht mehr der Fall ist, ist eine andere Sache. Aber bis dahin zählt er dazu und durch sein öffentliches Auftreten und die Position, die er hat aus der Vergangenheit und die er sich erarbeitet hat, gehört er zu den politisch prominenten Menschen, die auch bei allen wesentlichen Dingen, die passieren, Ereignissen auftreten und zu sehen sind.
Die juristische Debatte ist jetzt erstmal pro forma beendet. Sie sagten jetzt selbst, Herr Lu, jetzt geht es eigentlich nur noch um die historische Einordnung. Ja. Und hier ist es doch auch interessant, dass hier ja in der Geschichtswissenschaft sich die Klingen kreuzen. Ja. Sie erwähnen in diesem Zusammenhang in Ihrem Buch einen Kollegen, den Historiker Lothar Machtan, der ebenfalls ein Buch über den Kronprinzen geschrieben hat. Er stellt ihn da so eben als den Dandy, als so ein bisschen dümmlich Celebrity, der eigentlich nichts im Kopf hatte und gar nicht wusste, wo er da hinlatschte und was er so sagte. Also ein bisschen wirr im Kopf. Sie rezensieren dieses Buch und sagen jedoch recht deutlich, das sieht nach einem typischen Auftragswerk aus. Und ich meine, man weiß, dass die Hohenzollern Geld in die Hand genommen haben, um Gutachten zu finanzieren in ihrem Sinne. Ist das wirklich, sagen wir mal, ist das wirklich Fakt, dass hier sozusagen bezahlte Auftragsarbeiten kursieren? Oder sind diese Historiker doch auch überzeugt von ihrer These?
Was wir wissen ist ja, und das hat Lothar Machtan selbst gesagt, dass er Geld für dieses Buch bekommen hat und für die Vorbereitungen des Buches. Er hat allerdings auch gesagt, er hätte das ganz unabhängig von dem Auftrag von dem Herrn Prinzen von Preußen alles angelegt, getan und geschrieben. Was eben kritisch ist oder was schwierig ist, ist tatsächlich, dass er aus dem Kronprinzen, dem Ex-Kronprinzen versucht, einen dummen Jungen zu machen. Und das lässt sich einfach nicht nachvollziehen in den Handlungen, die der Ex-Kronprinz vorgenommen hat. Das hieße, er wäre ein kompletter Depp und wüsste nicht sozusagen, einen Fuß vor den anderen zu stellen. Oder Er könnte nicht wissen, was für Reaktionen Dinge, die er tut, auslösen. Aber er hat sich das, soweit man das eben sehen kann, tatsächlich und das auch nachvollziehen kann. Und das lässt sich gut machen über die Presse, von der jetzt immer mehr digitalisiert ist, sodass man das immer präziser machen kann. Und die ist eben nicht gleich mit dem 30. Januar 33 gleichgeschaltet. Da lassen sich verschiedene Dinge nachverfolgen. Und dann sieht man, dass der eigentlich sehr taktisch klug für seine Position argumentiert hat, vorgegangen ist und versucht hat, sich ins Spiel zu bringen. Und es ist ihm ja auch gelungen.
Sie haben dazu neues Material aufgetrieben und präsentieren das. Was sind das für Dokumente?
Das sind zum Teil Dokumente von Ereignissen, die man bisher nicht so betrachtet hat. Da ist ein Großteil ist neues Zeitungsmaterial. Dann sind da einige neue Abbildungen dabei, die man vorher noch nicht gesehen hat. Wir haben ja das Medium, ein wichtiges Medium sind tatsächlich ist die Presse, ist die Tagespresse, aber es gibt eben auch Fotografien, die verschiedene Dinge belegen, wie der Kronprinz sich verhalten hat. Und das ist neu an dieser ganzen Sache und eben die Einordnung. Und man sieht, dass das kontinuierlich getan wurde, dass er das kontinuierlich getan hat.
Interessant ist auch eine Foto-Home-Story aus einer dänischen Zeitschrift, die Sie aufgetrieben haben. Ich meine, ist das so ein bisschen goldene Blatt für in den 20er, 30er Jahren?
Ja, das ist halt, man sieht, dass er eine prominente Figur war, dass er auch im Ausland eine prominente Figur war und dass man geguckt hat, was die Hohenzollern machen. Natürlich gibt es eine Verwandtschaft zur dänischen Krone, da wird dann auch nochmal geguckt und das spielt eine größere Rolle. Aber man sieht auch, dass Oppositionszeitungen wie die Deutsche Freiheit in Saarbrücken Bilder aufgegriffen hat, wie das Treffen von dem Ex-Kronprinzen und Goebbels. Ein Foto, was Goebbels ursprünglich mal in die Presse gegeben hat, dann aber nicht veröffentlicht wissen wollte. Da ist es dann veröffentlicht worden.
Ich meine, es ist natürlich auch interessant, dass die heutigen Hohenzollern, also etwa der heutige Erbe Georg Prinz, Friedrich Prinz von Preußen, sozusagen beinhart seinen Verwandten in Schutz nimmt. Gut, als Verwandter kann man das verstehen, aber es ist natürlich, die Fakten liegen ja auch auf der Hand. Es ist aber trotzdem interessant, dass er ihn lieber als Dummkopf historisch gekennzeichnet sieht, als eine, ja, doch prägende Figur, die sich halt mal geirrt hat. Ja, das könnte man ja auch zugeben. Also das Erbe, also der Ruf der Hohenzollern ist durch diese ganze Debatte doch ziemlich beschädigt,
oder? Ja, ich glaube schon, dass der Ruf gelitten hat. Und ich verstehe das, was Sie gerade skizziert haben, auch nicht. Ich hätte das auch nicht gemacht. Ich wäre mit der ganzen Sache offener umgegangen. Es ging natürlich, und es geht ja immer noch, um viel Geld. Und da hat man vielleicht, liegen die Nerven dann vielleicht doch etwas blank, wenn man das benötigen sollte. Und für das, was vertreten wird, dass der ein Dummkopf war oder Depp, wie ich gesagt habe, gibt es eben keine Anhaltspunkte. Und das ist, im Grunde ist das schade, so mit jemandem auch umzugehen. Ich würde das mit meinem Großvater nicht unbedingt machen oder
Urgroßvater. Wenn man so will, retten Sie die Ehre dieser Persönlichkeit, ja, indem er eben kein Dummkopf ist, aber eben ein verantwortungsloser politischer Kopf. Vielen Dank, Herr Lu, für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur. Und das Buch Der Kronprinz und das Dritte Reich, Wilhelm von Preußen, der Aufstieg des Nationalsozialismus von Jürgen Lu ist jetzt bei CH Beck erschienen. Der Band mit 192 Seiten kostet 18 Euro.